Dann fangen wir mal an mit einem netzpolitischen Wochenrückblick, am Ende einer Woche wieder angelangt.
Hallo.
Hallo Markus. Fangen wir doch mal mit der Top-News der Woche an. Wir haben keinen Bundespräsidenten mehr und die Blogger sind bestimmt alle schuld, oder? Also so kommt das gerade wieder in den traditionellen Medien teilweise rüber. Was ist denn da dran aus deiner Sicht? Wie siehst du denn das?
Ja, das war tatsächlich eine lustige, also lustige Überschriften diese Woche, dass sich dieser eher Spaß-Spin in die Medien geschafft hat, dass halt Blogger Köhler gestürzt haben. Die Vorgeschichte war, dass Horst Köhler nach Afghanistan geflogen ist und irgendwie auf dem Flug dahin anscheinend nach einer mit viel Übermüdung ein Interview gegeben hat, wo er verschachtelten Sätzen deutsche Auslandseinsätze der Bundeswehr kommentiert hat und das in Verbindung mit Vertretung wirtschaftlicher Interessen gebracht hat. Und der Deutschlandfunk hat dieses Interview ausgestrahlt und das ist erstmal so mehr oder weniger zumindest massenmedial versandet. Hat keinen interessiert, aber ein paar Bloggern ist das aufgefallen. Der erste war, glaube ich, unpolitik.de. Auf Twitter @function und er hat das kommentiert und kritisiert, was dort gesagt wurde. Und dann sind ein paar andere Blogger dann die nächsten Tage drauf eingesprungen und alle wunderten sich, warum die normalen Massenmedien, also Zeitung, Radio, Fernsehen, diese Kritikpunkte nicht aufnahmen, warum das überhaupt versandet war. Dann gab es wohl noch so einen leichten, so einen kleinen Arbeitsunfall oder nicht unbedingt Arbeitsunfall, aber es gab nochmal eine Neuausstrahlung des Interviews beim Deutschlandradio. Und Deutschlandradio und Deutschlandfunk teilen sich die Webseite. Und da ist halt diese umstrittene Passage rausgekürzt worden, wahlweise um wahrscheinlich um Zeit zu sparen. Andererseits war das auch so ein verschachtelter Satz, wo jeder Radiomacher wahrscheinlich dachte, den können wir uns auch sparen. Und so sind halt diese missverständlichen Äußerungen auf einmal im Transkript nicht mehr enthalten gewesen. Das hat natürlich dann noch die ganze Kritik in den Blogs befeuert, von wegen, da gibt es jetzt ganz große Kritik aus dem Bundespräsidialamt und das Staatsradio geht hin und zensiert das raus. Ja, und dann haben sich immer mehr Menschen ans Deutschland, an Deutschlandfunk gewandt, haben darüber geblockt, haben Medien kontaktiert und 5 Tage später ist es erneut ausgestrahlt worden in voller Länge. Und dann hat Spiegel Online angefangen, erste Reaktionen von anderen Abgeordneten und Politikern zu sammeln. Und dann ist das halt so ein bisschen zum Skandal aufgeblasen worden, wo dann noch der Spiegel in seiner aktuellen Ausgabe, also letzten Samstag, irgendwie einen Artikel drin hatte mit Horst Lübcke. Also den Verweis auf den letztendlich zum Schluss etwas unglücklich agierenden ehemaligen Bundespräsidenten, der dann frühzeitig abgetreten ist. Und das hat dann wohl dazu geführt, dass auf einmal Horst Köhler weg war. Das war halt so die News der Woche. Ganz überraschend für eigentlich alle, der Bundespräsident ist weg. Gab es eigentlich noch nie, dass einer so einfach, also die Medien haben ja übertitelt mit Fahnenflucht, einfach so beleidigte Leberwurst gespielt hat und gesagt hat, ja, ich packe jetzt meine Sachen und bin weg.
Ja, und deshalb ist auch natürlich die Frage aufkommt, ob es wirklich an diesen Äußerungen und der Kritik gelegen hat, weil das doch eigentlich eher, das macht man doch nicht.
Also. Genau, und es gab halt dann eine ganze Menge Artikel, die halt thematisierten, also bis hin zum Heute-Journal, dass halt Blogger schuld waren. Ja, Blogger waren halt mit Schuld dran. Also Blogger sind Teil des medialen Ökosystems mittlerweile. Das sollte eigentlich keinen mehr so groß überraschen, aber man muss halt auch ganz klar real erkennen, die Ausgangsquelle war Radio und richtig groß geworden ist die Story auch erst, als es auf Spiegel Online stand. Aber hätten die Blogger dazwischen das Thema nicht quasi am Leben erhalten, dann wäre es ja versandet und eine Woche später hätte es niemanden mehr interessiert. Also sie haben dazu beigetragen, aber im Endeffekt war das jetzt kein einziges Medium, sondern es war eine Verkettung von vielen Akteuren und vielen Medien, die quasi zu dem Sturz oder Rücktritt beigetragen haben.
Und Deutschlandfunk kann vielleicht zum nächsten Mal lernen, irgendwie gleich die langen Versionen von den Interviews auch gleich ruhig online zu stellen, dass man da nicht in weitere Missverständnisse gerät, oder?
Ja, genau. Eigentlich ist Deutschlandfunk schuld. Hätten wir das nicht irgendwie rauszensiert, dann hätten wir noch einen Bundespräsidenten.
Ja, was heißt rauszensiert? Also wir müssen ja unsere Forderungen weitertragen, auch die Rohmaterialien unserer öffentlich-rechtlichen Produktion unter freien Lizenzen sofort im Netz verfügbar zu haben. Aber das ist ein anderes Thema. Und dann war diese Woche noch ganz staatstragend die letzte Gesprächsrunde.
Ja, vielleicht hätten wir nochmal irgendwie die Weiterleitung. Also Horst Köhler ist weg und es gibt neue Kandidaten.
Es gibt neue Kandidaten, ja. Aber also, Ursula von der Leyen ist auch schon wieder weg als Kandidatin.
Genau, aber das passt ja dazu, bevor wir jetzt rübergehen zu den amtierenden Politikern, die noch bleiben wollen, wo sie sind. Ziemlich schnell kristallisierte sich halt heraus, weil das Politiker-Tableau, die für die CDU in Frage kommen, ist halt nicht so groß, dass es halt nur wenige sein könnten. Davon einige beliebte in Sachen Netzpolitik wie Wolfgang Schäuble oder Ursula von der Leyen, wobei bei Schäuble klar war, der ist ein bisschen gesundheitlich angeschlagen und als Finanzminister kann er jetzt gerade auch nicht irgendwie ausgewechselt werden. Geht nicht. Und auf einmal war halt Ursula von der Leyen heiße Spitzenkandidatin und dann passierten halt so diese üblichen dynamischen Prozesse im Netz. Ja, vor allen Dingen mit der Vorgeschichte Zensursula. Ist dann auf einmal tauchte irgendwo im Chat dieses Bild auf, diese Zensursula-Schablone mit Not My President drunter. Eigentlich so eine Anlehnung aus den USA, wo es halt schon damals bei Bush von den ganzen Obama-Fans hieß oder den Bush-Gegnern zumindest, Not My President. Jetzt wird es halt von den Obama-Gegnern verwendet. Und ich habe es einfach mal auf Netzpolitik gestellt und den Leuten gesagt, könnt ihr auch irgendwie einbinden. Und dann ging das auf einmal auch rum, dass ganz viele Leute nutzen halt dieses Hashtag Not My President und in ganz vielen Blogs tauchte dieses Banner auf. Und dann gab es wieder so ein bisschen Verzögerung, die ganze Berichterstattung darüber, über die Netzproteste gegen Frau Ursula von der Leyen. Und diese Berichterstattung lief noch und dann war halt irgendwie zwei Tage später klar, okay, von der Leyen wird es doch nicht. Jetzt haben wir auf einmal Herrn Wulff, Ministerpräsident aus Niedersachsen, Gewinner eines Big Brother Awards aus dem Jahr 2005 für die Zerschlagung der niedersächsischen Datenschutzbehörden. Ihm wird auch Nähe zu evangelikalen Kreisen vorgeworfen. Ja, und da wird es jetzt vermutlich, weil 20 Stimmen oder 23 Stimmen hat Schwarz-Gelb Vorsprung. Und
evangelial, war das nicht römisch-katholisch oder niemals?
Ich glaube, das waren Evangelikale. Okay. Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall, naja, das Übliche halt homosexuellenfeindlich und ja, leicht rechts und
naja. Also hier mit der Aufruf für die nächste Schablone.
Ja, also wir machen ja jetzt nicht nichts mehr. Das ist ja auch, also das war jetzt eigentlich auch eher so eine Spaßaktion.
Die Kandidaten werden nicht besser. Ich meine, hätten sie Zensursula irgendwie 5 Jahre Bundespräsidentin, da kann sie ja auch nicht viel falsch machen. Also.
Naja, sie kann irgendwie Reden halten und irgendwas erzählen.
Als ob das noch das Schlimmste wäre, was ein Politiker tun kann. Genau, Politiker können erzählen, unter anderem, dass sie bei Facebook zurücktreten. Und die Webseite ist Ilse Aigner still on Facebook. Die ist jetzt dann heute doch noch, nachdem sie gestern angekündigt hatte, bei Facebook zurückzutreten, hat sie dann heute auch ihren Account gelöscht?
Ja, das hat ziemlich lange gedauert. Das hat mich auch echt gewundert. Wir haben dann auch extra nochmal für Sie den Löschen-Button verlinkt. Wir hatten ja schon spaßeshalber angenommen, dass Sie wahrscheinlich die ganze Zeit auf Abmelden klickt, anstatt auf Löschen, der ja viel mehr versteckt ist. Ja, Ilse Aigner hat halt eigentlich keine Alternative, nachdem sie diese dämliche Drohung verkündet hat. In aller Welt hat mitgeteilt, dass sie Facebook verlassen wird, wenn Facebook nichts so groß tut. Und Facebook dachte sich wahrscheinlich so bei 400 bis 500 Millionen Nutzern ist halt so irgendeine Frau aus Bayern relativ egal, auch wenn sie Verbraucherschutzministerin ist. Ja, aber wahrscheinlich die Amis wissen eh nicht, wo Deutschland liegt. Und dann hat sie sich jetzt mit einem Facebook-Lobbyisten getroffen und der wollte nicht so, wie sie wollte. Und dann musste sie halt jetzt raus. Und das hat halt jetzt wieder noch einen Tag gedauert mit dem Abmelden. Andere schaffen das schneller, andere brauchen auch ewig, weil das ist halt gut versteckt. und jetzt lassen wir uns mal überraschen. Ne? Also bisher ist das alles totale Symbolpolitik und ich warte jetzt eigentlich mal darauf, dass Ilse Aigner mal Verbraucherpolitik macht. Und da gibt es halt ganz andere Maßnahmen, die sie machen könnte. Dazu gehört unter anderem endlich mal das Safe Harbor Abkommen mit den USA anzugehen. Das Safe Harbor Abkommen, da ist Facebook Mitglied, das regelt halt die Weitergabe europäischer Daten und Facebook hält sich nicht wirklich dran. Und naja, Ilse Aigner könnte jetzt hingehen und könnte halt zum Beispiel Viviane Reding, die EU-Kommissarin, unterstützen, die halt gerade versucht, Safe Harbor neu zu verhandeln, damit das endlich mal besser geregelt wird, dass unsere Daten, die nach in die USA fließen, da auch auf europäischem Datenschutzniveau verwahrt werden und nicht, dass sie halt da irgendwo hinfließen. Und stattdessen kündigt halt erstmal Ilse Aigner an, dass sie ein neues Gesetzesentwurf für den Herbst präsentieren möchte, wo man sich auch denkt,
Anbieter, die im Ausland stehen, besser kontrollieren zu können.
Ja, also ich weiß nicht, was sie da vorhat, aber mir kommt das alles ein bisschen komisch vor, weil A, hat sie da nicht so viel Macht. Für Datenschutz ist eigentlich Thomas de Maizière im Innenministerium zuständig und dann noch für die internationalen Verhandlungen eher das Leuthäuser Schnarrenberger und Westerwelle bei der FDP. Das Verbraucherschutzministerium hat da eigentlich nicht so viel zu sagen, zumal wir die politische Situation haben, sie müsste jetzt auf EU-Ebene aktiv werden, weil im Herbst steht eine Evaluation der europäischen Datenschutzrichtlinien an. Und das bedeutet, da steht zu befürchten, dass das Datenschutzniveau schlechter wird und wir müssen das dann alles hier umsetzen. Also sie müsste jetzt auf europäischer Ebene aktiv werden, um nachhaltig auf deutscher Ebene bessere Datenschutz durchsetzen zu können. Und da sieht man noch überhaupt nichts.
Okay, also die EU-Ebene steht noch deutlich aus. Ansonsten dachte ich gerade noch als mögliche Betätigungsfelder vielleicht auch das ganze Produktverträge, Tarife zum einen, also was jetzt auch Telekoms Package geregelt hat, was da jetzt die nationale Umsetzung macht. Und auch sowas wie die Apple-Verträge, also das ist das überhaupt lauter. Es gibt ja auch Länder, wo es so ein iPhone-Bundling an einen bestimmten Anbieter, wie es da hier mit der Telekom und T-Mobile praktiziert wird, nicht erlaubt ist. Und warum darf man irgendwie Hardware doch rausbringen, die man irgendwie nicht aufmachen darf? Aber
das ist jetzt
ferner liefen.
Ja, genau.
Genau. Und auch nochmal zu Facebook. Diese Woche gab es noch einen Bug, der entdeckt wurde, und zwar die E-Mail-Adresse, wenn man gesagt hat, nicht anzeigen, öffentlich, wurde sie dem Google-Robot gegenüber angezeigt, sodass sie in den Google-Suchergebnissen auftauchte.
Oh.
Hat Facebook aber dann nachher, der ein Blogger das geblockt hat, ein, zwei Tage später auch gefixt.
Ja, habe ich nicht gesehen. Naja, es war auch gleichzeitig große Aufregung, als viele Leute feststellten, dass Facebook an ganze Telefonbücher einfach sich auf den Server kopieren lässt, wenn jemand zu dämlich ist, irgendwie anzuklicken, kopier mal mein ganzes Telefonbuch hoch. Da gab es dann auch diese Woche einige, die total verwundert waren, wie das zustande kommen könnte, wo man sich dachte, naja, das war schon immer da so.
Ja, nächstes Thema, bleiben bei den Daten, der ePerso, der neue elektronische Personalausweis für die Bürger der Bundesrepublik Deutschland, kommt dieses Jahr zum 1.
November,
ne?
Genau. Gibt es bis dahin zum Sonderangebot für 8 Euro, danach kostet der nämlich 28 Euro.
Für 8 Euro gibt es den jetzt noch bis dahin, also den alten,
ja, also
den
man noch haben will. Ist jetzt nicht wirklich ein Sonderangebot, aber
der neue hat erstmal, ja.
Aber in Relation zu den 28 Euro, die man dann im November bezahlen muss, ist er noch ein Sonderangebot.
Im neuen haben wir denn jetzt auch Fingerabdrücke, oder? Jeweils einen?
Ich glaube, ist das nicht optional?
War das jetzt optional geblieben oder nicht?
Oh, da muss ich nochmal kurz nachgucken.
Müssen wir jetzt hier mal live recherchieren.
Auf jeden Fall, was ist dabei? Ein Chip. Damit soll man halt sich im elektronischen Rechtsverkehr authentifizieren können. Man muss nochmal zurück. Es muss beim ePerso muss man keine Fingerabdrücke abgeben. Aber man kann. Die Bundesregierung empfiehlt aus Sicherheitsgründen. Kann man sich halt überlegen, ob man das will oder nicht. Unser Tipp ist, macht das nicht, weil bringt keinen Sicherheitsgewinn sozusagen. Naja, auf jeden Fall, das Ziel ist, dass man halt quasi so eine Authentifizierungsmöglichkeit hat, um dann bei eBay sich besser authentifizieren zu können oder im elektronischen Handel. Dazu braucht man aber dann auch noch ein Lesegerät und diese Lesegeräte sind halt jetzt auch nicht so der Renner, kosten natürlich noch ein bisschen mehr und es steht halt, mal abwarten, was damit passiert.
Und man kriegt wahrscheinlich eine PIN dazu, die man dann bei jeder Transaktion oder sozusagen Identitätsfeststellung.
Ja, genau. Ja, das wird noch ganz lustig, wenn dann die ganzen Bürger anfangen, ihre PIN zu vergessen.
Und das ist sicherlich auch so, dass immer der Staat mitbekommt, wem gegenüber ich mich gerade authentifizieren will, oder?
Ja, genau. Also die Gefahr besteht natürlich, wenn es erstmal flächendeckend diese E-Persos gibt, dass man irgendwann nicht mehr anonym ins Internet rein kann, dass man irgendwann wie in anderen Ländern so eine Authentifizierungspflicht hat und damit halt den anonymen Netzzugang verliert. Das ist halt die Hauptproblematik. Naja, und diese Woche habe ich dann noch, als er rauskam, der Pressefeststand mit Frank Rosengart vom Chaos Computer Club ein Interview gegeben. Und er empfiehlt, wo haben wir die Formulierung? Wir haben eine zu kleine Schrift, fällt mir so auf, wenn ich von hier oben so runter gucke. Naja, er empfiehlt, Gesundheit. Er informiert vor allen Dingen, kaufe nie die Version 1.0. Alte Hackerregel. Das steht irgendwo im Text drin. Ja, und wer nicht unbedingt vorhat, die nächsten Jahre sich zu authentifizieren irgendwie rechtskräftigen Handel zu treiben, was meistens nur Unternehmen machen.
Ja, aber das sollte man auch gar nicht erst irgendwie anfangen und drüber nachdenken. Ich meine, man macht ja bereits rechtskräftigen Handel über das Internet mit Klicken und
Wie dem auch sei. Also bis zum 1.11. kann man einen neuen beantragen. Wenn der alte noch ein bisschen länger gültig ist, einfach mal mit in die Waschmaschine stecken oder andere Dinge tun. Sich sicherheitshalber vorher nochmal informieren. Ich weiß nämlich nicht, wie teuer es wird, dass man nochmal einen Pass, der noch nicht abgelaufen ist, erneuert. Ja, da möchte ich jetzt nicht zu viel versprechen. Das wird wahrscheinlich nicht kostenlos sein, aber na gut, Waschmaschine und so weiter helfen vielleicht, zu nur zweimal reinstecken.
So, dann haben wir noch einmal Zensur auf EU-Ebene. Was ist da aktuell gewesen? Zensilia?
Es gibt von ETRI, also European Digital Rights, unser Netzwerk, was mittlerweile, ich glaube, 25 oder 28 Digital Rights Initiativen und Organisationen in Europa vernetzt, eine 16-seitige Broschüre mit Zielgruppe Politiker und Beamte im EU-Apparat, was halt die ganze Argumentation rund um ja, die Errichtung einer Netzzensurinfrastruktur im Kampf gegen Kinderpornografie nochmal zusammenfasst. Das ist halt schön kompatibel geschrieben, ist in Englisch. Die Argumente dürften den meisten Hörern und Lesern bekannt sein, weil die Basis für diese Argumentation waren eigentlich so die ganzen Argumente, die wir im letzten Jahr auf deutscher Ebene, also nationaler Ebene entwickelt haben und wo wir festgestellt haben, die funktionieren. Und das ist jetzt nochmal alles auf Englisch zusammengefasst für EU-Abgeordnete. Die kann man natürlich auch immer ansprechen. Die Zensilia-Richtlinie und Diskussion läuft ja noch wahrscheinlich 1-2 Jahre. Und da brauchen wir halt noch mehr Sensibilisierung von EU-Abgeordneten für diese Themen. Weil wir haben festgestellt, dass sehr viele EU-Abgeordnete von dieser großen Debatte in Deutschland rund um das Zugangserschwerungsgesetz nicht so viel mitbekommen haben, wie wir gedacht haben. Mhm. Also auch wenn jetzt in Deutschland alle Parteien, ja bis auf die CDU zur Hälfte und so weiter, sensibilisiert sind, so haben wir dann noch ein halbes schwarzes Loch in der EU. Und ne, wer mal Zeit und Lust hat, sollte halt den jeweiligen EU-Abgeordneten oder die EU-Abgeordnete kontaktieren oder mal gucken, wann die Bürgersprechstunden haben und da mal vorbeilaufen. Und dafür bietet sich halt diese 16-seitige ETRI-Broschüre an, um sich nochmal mit Wissen aufzufüllen.
Genau, die gibt es online als PDF, bestimmt verlinkt und ausgedruckt.
Ja, ausgedruckt ist sie an 200 EU-Abgeordnete verschickt worden. Ich glaube nicht an alle, sondern nur an die, die erstmal jetzt in den dafür zuständigen Ausschüssen darüber diskutieren.
Okay. Gut, dann noch ein kleiner Rückblick, bevor wir den Ausblick starten, auf Flatter. Man kann jetzt auf Netzpolitik uns auch Flatter.
Wir haben noch den letzten Minister verpasst.
Den letzten Minister? Oh.
Genau, es gab ja den vierten Teil des netzpolitischen Dialoges zum Thema Identitätsdiebstahl und Kriminalität
im Internet. Wir haben den Minister,
Thomas de Maizière.
Ja.
Das war am Dienstag. Das ging mal wieder über 3 Stunden. Mit mir waren noch Patrick Breyer vom AK Vorrat und Frank Rieger vom Chaos Computer Club da. Ansonsten saßen da halt so der Bund Deutscher Kriminalbeamter,
Jörg Zirke
vom Bundeskriminalamt, der BSI-Chef, ein paar Wissenschaftler, die man nicht kannte, ja, und so Bitkom und so weiter, so eine Runde. Die erste Stunde war relativ langweilig. Da ging es halt um Definition, Identitätsdiebstahl. Was ist überhaupt eine Identität? Wie kann man das klauen und so weiter? Was ist damit gemeint? Und eher so ein bisschen rumlamentieren, dass viele Internetnutzer zu blöd sind, ihr System sicher zu halten. Und was wahrscheinlich eher so ein Windows-Problem ist. Ich habe dann auch vorgeschlagen, dass wir das Innenministerium mal Linux-Förderungs-, also Bekanntmachungskampagnen starten könnte, um halt dieses Problem mal in den Griff zu bekommen. Nochmal Gesundheit. Zum Schluss wurde es ja ein bisschen spannender. Da ging es mal wieder um die Vorratsdatenspeicherung. Zwischendurch heiterte immer Jörg Zirke mit neuesten Wunschvorstellungen und Vorschlägen die Debatte. Der lustigste Vorschlag, also den ich am lustigsten fand, war, er schlug vor, dass die Provider doch verpflichtet werden sollten, bevor ein Computer ans Netz geht, erstmal diesen Computer auf schädliche Software und Viren zu untersuchen und erst dann ihnen Internetzugang zu geben. Wo man da halt mit einem offenen Mund saß und dachte irgendwie, wie will man das denn jetzt technisch realisieren können, hat er da eine Vorstellung. Und zweitens dachte man, wie will man das jetzt bürgerrechtsfreundlich auch noch technisch realisieren können.
Gar nicht.
Auf so einem Level lief das da halt teilweise ab. Am meisten Diskussionen gab es um die Vorratsdatenspeicherung. Da hatten wir zum Glück da immer so ein Doppelduell, also oder so ein Duell zwischen Jörg Zirke auf der einen Seite und Patrick Breyer auf der anderen Seite. Die graben dann immer ihre ganzen vorgefertigten Argumentationen und Zettel raus und warfen sich die ganze Zeit vor, die Statistiken falsch gelesen zu haben. Das wurde noch ganz lustig. Zwischendurch brachte Bitkom mal die englische Vorratsdatenspeicherung ins Spiel. Das wäre alles super. Die würden ja 4 Jahre speichern. Und außerdem könnte man das noch zu kommerziellen Zwecken, die Daten ausnutzen, aber man wolle ja hier jetzt nichts vorschlagen, wo ich dann auch saß und dachte, naja, aber eigentlich schön, dass man das mal hier auf den Tisch gelegt hat, dass das doch ganz gut wäre, auch wenn man das sich nicht vorschlagen wollen würde. Das wurde dann ein bisschen absurder, aber ja, im Endeffekt konnte man so ein bisschen erkennen, dass de Maizière so eher nach Argumenten suchte, wie kann man jetzt die Vorratsdatenspeicherung besser verkaufen. Er argumentierte immer damit, naja, aber es gibt ja so viele andere Datenspeicherungen vom Staat, wo es eigentlich akzeptiert wäre, dass der Staat irgendwie so für lange Zeit irgendwelche Daten anhält. Wo man dann natürlich auch dachte, naja, es ist halt ein bisschen anders, ob es irgendwelche Daten gibt, die da beim Einwohnermeldeamt oder sonst wie vorgehalten werden, als dass es so Kommunikationsdaten sind, die irgendwie unser Leben irgendwie überwachen können oder uns halt
Daten, die bei Behörden anfallen oder so, wo es so Register gibt, wo man sich darauf einigt, ist es toll, ein Grundbuchamt zu haben, um zu wissen, wem der Grund gehört oder so, ist was anderes.
Ja, na gut, auf jeden Fall war es jetzt die 4. Runde in diesem netzpolitischen Dialog. Es waren nur 4 Runden angekündigt, jetzt ist für den...
So dein Rückblick, Fazit...
Ja, mein Fazit, das Essen war gut, teilweise war es auch ganz lustig. Es hat jetzt nichts geschadet, dass ich da hingegangen bin. Ich lasse mich mal überraschen, was dabei herauskommt. Ne? Also das ist ja das Spannende.
Es gibt doch noch ein fünftes Treffen, aber keine Gesprächsrunde, sondern eher ein Monolog.
Für den 22. Juni ist eine Grundsatzrede von Thomas de Maizière angekündigt, hier in Berlin. Dazu werden dann alle, die an den 4 Runden teilgenommen haben, nochmal eingeladen. Dann dürfen wir uns seine Grundsatzrede anhören. Danach gibt es noch eine kleine Diskussion. Und ich muss mal sehen, ob ich da Zeit habe, weil eigentlich ist da auch Medienrat und ich muss das mal irgendwie beides miteinander kombinieren, weil eigentlich passt mir jetzt nicht so, dass ich da jetzt zu de Maizières Grundsatzrede hingehen muss oder dass sie da stattfindet. Aber na gut, ich werde wahrscheinlich hingehen, um das mir mal anzuhören und dann zu kommentieren, ob er uns tatsächlich auch zugehört hat und ob irgendwas gebracht hat, dass wir da waren. Ja, wenn nicht, dann halt nicht. Ne?
Genau.
Und danach soll es halt, also diese Thesen, er möchte Thesen präsentieren und so weiter, Verhältnis Internet, Staat, Bürger oder so. Und dann sollen die dann auch noch für eine Zeit lang diskutiert werden und dann sollen die Thesen wieder aus dem Netz verschwinden. Aber ich glaube, das haben sie nur falsch ausgedrückt. Das kann man nur ein bisschen lustig vorwegen. Wenn die Thesen für ein paar Wochen ins Internet stellen. Naja, okay, wahrscheinlich haben sie
das. Solange sie dann nicht aufgegessen werden.
Ja, genau.
Das ist am 22. Juni, aber nächste Woche steht auch noch viel an.
Ja, nächste Woche ist so eine Horrorwoche.
Ja, Montag, gleich 3 Termine.
Genau. Montag fängt an, oder sagen wir den ganzen Tag über, ist das Internet Governance Forum Deutschland.
Wer oder was ist das und macht das Internet Governance Forum Deutschland?
Ja, das ist so ein berühmter Multi-Stakeholder-Dialog. Also da sitzen so verschiedene Initiativen, Organisationen von der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen über den Providerverband ECO bis hin zu Transparency International oder Creative Commons drin, und die richten sozusagen einen Multi-Stakeholder-Dialog aus. Multi-Stakeholder bedeutet verschiedene Stakeholder. In diesem Fall sitzen da halt Politiker und Zivilgesellschaft
und Wirtschaft
und diskutieren halt in verschiedenen Runden miteinander und tauschen sich aus. Die Vorgeschichte in diesem Internet Governance Forum geht weit zurück, und zwar zum Weltgipfel zur Informationsgesellschaft. Damals hat sich zwar auch irgendwie netzpolitik.org gegründet. Das war halt ein UNO-Gipfel zwischen 2003 und 2005. Mit Vorbereitungskonferenzen fing es schon früher an, wo ich mit Ralf immer nach Genf oder nach Tunis gefahren bin. Und da in dieser Weltgipfel zur Informationsgesellschaft war so der erste Versuch auf internationaler Ebene, einen Multi-Stakeholder-Dialog über die digitale Gesellschaft zu führen. Und als dieser zweite Gipfel 2005 beendet war, hat man sich dann auf UN-Ebene gedacht, man führt das halt weiter in so einem Multi-Stakeholder-Dialog im Internet-Governance-Forum. Und da wir immer gehofft hatten, dass die deutsche Regierung auch mal so irgendwie so ein Multi-Stakeholder-Dialog einberuft und mal irgendwie nicht nur mit der Wirtschaft irgendwie Netzpolitik diskutiert, sondern auch mit allen anderen, gab es dann halt die Initiative, einfach selbst sowas zu machen.
Und das scheint ja ziemlich gut zu klappen, wenn da...
Ja, lassen wir uns mal überraschen. Ne?
Also zumindest bei den Teilnehmern, dass da aus verschiedenen Gruppen Leute kommen.
Oder genau, also ich glaube, das gab es jetzt, schon zweimal. Da waren auch jedes Mal nur so 40, 50 Leute da.
Und das ist offen? Da kann jetzt jeder unserer Zuhörer
vorbeikommen? Ja, ich glaube, da steht drauf, um Anmeldung wird gebeten, aber ich glaube, da kann man sich noch anmelden. Das ist, glaube ich, in der Landesvertretung von Sachsen-Anhalten. In Berlin Mitte. Ja, genau. Und wer da nicht hingeht, kann auch Unterausschuss Neue Medien im Bundestag irgendwie besuchen, aber da ist heute die Anmeldefrist abgelaufen und ich weiß nicht, ob das gestreamt wird. Der Tag nämlich am Montagnachmittag, und dort ist unter anderem der Geschäftsführer von StudiVZ eingeladen und der Berliner Datenschutzbeauftragte, der heute wiedergewählt wurde. Herzlichen Glückwunsch dazu an Alexander Dix. Und die sollen halt im Expertengespräch mit den Abgeordneten da über Social Networks und Datensicherheit und Datenschutz diskutieren. Dazu geht es um eine Studie des Technologiefolgeabschätzungsbüros zu ubiquitären Computing. Da habe ich mich auch gewundert. Also normalerweise sagt man ubiquitous computing oder ubiquitäres Computern, aber so eine Vermischung aus Englisch und Deutsch.
Die Rechner allgemein Gegenwart.
Ja, genau, also überall verfügbare Computer. Ja, das wird da vorgestellt, und dann geht es noch um ein paar, Tagesordnung, um ein paar Anträge der Oppositionsfraktionen, die aber schon im Plenum diskutiert worden sind, zur Bekämpfung von Kinderpornografie und gegen Netzsperren. Das findet auf jeden Fall nachmittags statt, und wer dann bis zum Abend durchhält, also ich werde wohl durchhalten, kann um 19 Uhr, na gut, wer auch bis heute angemeldet ist, ich kann es gleich einfach mal Fax schicken, also ich habe hier noch 2 Plätze frei. Bis zum 4.10. Ja, schickst du halt gleich einfach mal das Fax los.
Also beim Ausschuss stand auch noch bis 4.10. Das heißt,
genau,
also Ausschuss, bis heute bis Mitternacht vielleicht. Hat
man noch. Ja, das kann ich nicht sagen. Aber also kommen wir zurück zum Thema. Leuthäuser-Schnarrenberger oder Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, unsere Bundesjustizministerin, hält eine Berliner Rede zum Urheberrecht. Und Ulrich Wickert begrüßt, und das findet um 19 Uhr in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften in Berlin-Mitte statt. Und im Anschluss gibt es einen Empfang.
Die ist am Gendarmenmarkt, glaube ich.
Genau. Und da wird es halt ein bisschen spannend werden, weil das ist so quasi die offizielle Einleitung des dritten Korbes der Urheberrechtsreform. Und ich bin mal gespannt, wie sie sich so zu einzelnen Themen wie Two Strikes, Three Strikes, also Verfolgung von Urheberrechtsdelikten und zum Leistungsschutzrecht da positionieren wird. So eine Berliner Rede ist ja immer so eine Grundsatzrede, wo man halt dann mal ein bisschen mehr erzählt als so in den üblichen irgendwie Sachen, wo immer dasselbe bei rauskommt. Also wir werden da live bloggen, wenn wir da Netzzugang irgendwie finden oder UMTS.
Vielleicht nochmal einen Stream
haben. Ja, Stream, ja, gucken wir mal. Das funktioniert ja meistens über UMTS nicht so wirklich gut. Das dazu. Dann genau. Dienstag ist, glaube ich, nichts.
Das war frei. Am Mittwoch beginnt aber der Linux-Tag.
Genau.
In Berlin auf dem Messegelände wieder.
Ja, 4 Tage Linux-Tag.
Bis Samstag.
Ich bin da mal mittwochs.
Genau, wir machen da auch noch so einen kleinen Freifunk, stellt sich vor. Hatten wir schon mal mit den Grünen geübt im Radialsystem. Wollen das nochmal wiederholen, wo die Freifunker sich vorstellen und auch so ein bisschen die politische Dimension diskutiert werden soll. Frag mich jetzt nicht, wann das genau anfängt.
Okay.
So, Donnerstag
in Hannover. Ist in Hannover.
Lobbyisten-Treffen.
D21, Jahreskongress, keine Ahnung.
Was ist denn nochmal D21?
D21 ist so vor 10 Jahren aus der geboren worden, um halt irgendwie so, ja, quasi in so eine weitere Lobbyvereinigung und Verbindung Politik und IT-Industrie aufzubauen. Die machen auf jeden Fall, also da
Deutschlands ist Deutschlands größte Partnerschaft von Politik und Wirtschaft für die Informationsgesellschaft.
Genau. Die machen ihren Jahreskongress. Da sind Konstanze Kurz und ich eingeladen, irgendwie auf irgendwelchen Panels zu diskutieren. Ich zu Social Networks und Konstanze wahrscheinlich zu allem. Keine Ahnung, wo Konstanze jetzt auf welchem Panel ist. Das findet am Donnerstag statt. Donnerstags abends fahre ich dann noch nach Bremen. Da bin ich irgendwie freitags morgens auf irgendeinem Seminar und halte einen Vortrag über neue Öffentlichkeiten im Netz. Dann fahre ich zurück nach Berlin und fahre wohl zum Weltkongress der Hedonistischen Internationale, der irgendwo auf dem Acker. Irgendwo.
Man kann schon sagen, wo, nämlich in Kaulitz in der Altmark, was
200 Kilometer von Berlin
ist. Zwischen Wittenberge und Salzwedel,
genau.
An der Grenze zu Sachsen-Anhalt liegt.
Da geht es halt 3 Tage lang auf dem Acker, also mit Zelten und so, über Spiel, Spaß und Politik und Aktionsformen und also eher Spiel und Spaß als Politik im Vordergrund. Aber mal so ein bisschen Abwechslung zu den Anzugträgern.
Genau. Tja, soweit für diese Woche, oder? Noch irgendwas? Flatter.
Flatter, ja.
Flatter. Uns kann man jetzt flattern.
Genau, und in zwei oder drei Tagen falsch eingebautes Flatter-Plugin bei Netzpolitik sind wir um 39,50 Euro reicher geworden. Das reicht noch nicht mal, um die Server zu bezahlen, aber besser als nichts. Also wir haben 2 Euro eingeschmissen, 39 Euro kamen raus. Ich dachte, wenn wir das jetzt alles
in 2 Tagen 39 Euro
haben. Genau, ich dachte auch, wenn wir das alles jetzt reinvestieren, gibt es dann auch wieder so eine Steigerung. Also wahrscheinlich nicht mehr. Ja, aber
man auf Aktienhandel mit Flattern.
Also ja, wir experimentieren mal damit ein bisschen rum. Heute haben wir es noch in Feed eingebunden. Ich weiß noch nicht, ob das so die letztendlich super Lösung ist. Da müssen wir noch mal ein bisschen schauen.
Ich finde gut, dass das auch in den Artikeln auf der Main-Spalte auf der Startseite drunter steht.
Ja, genau. Aber naja, irgendwie scheint es da noch so kleine Datenschutzprobleme zu geben mit diesem iFrame, der im RSS-Feed
Ist ein iFrame?
Ja, das ist ein iFrame, aber wir hatten auch heute nicht so die viele Ressourcen, um da irgendwie mal rumzubasteln und zu schauen, wie man es neu machen kann. Also wer eine Lösung hat, wie wir das halt ohne viel Arbeit irgendwie verbessern können, sodass nicht immer über ein iFrame irgendwas abgefragt wird oder zumindest das halt
dass man auch das Bild lokal haben
kann. Genau, das Bild lokal, also wie man das halt ganz schnell irgendwie lösen kann, ohne jetzt irgendwie das neu zu programmieren, dann also bitte in die Kommentare reinschreiben.
Ja. Müssen wir uns nochmal den Code anschauen, genau. Gut. Dann jetzt aber.
Das war's, glaube ich.
Schöne Sonne.
Ja, jetzt gehen wir mal irgendwie raus.
Oder dieses Wochenende ist genau Updates für alle Nerds da draußen. Es scheint die Sonne.
Gut, dann viel Spaß. Danke fürs Zuhören.
Tschüss.